Staatliches Museum ägyptischer Kunst. Auf die Ohren. Der Museumspodcast. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge in unserem Museumspodcast. Wir freuen uns, dass Sie auch heute wieder mit dabei sind. Wir, das sind Roxane Bicker, Leitung der Kulturvermittlung, und
Arnulf Schlüter, Direktor des Museums.
In dieser vierten Staffel des Podcasts beschäftigen wir uns mit spannenden Geschichten rund um unsere Objekte. Im Mittelpunkt dieser Folge stehen einige sehr kleine Objekte, die Sie so vielleicht noch gar nicht wahrgenommen haben. Gehen Sie doch bei Ihrem nächsten Besuch einmal in den Raum Kunsthandwerk und schauen dann in die Vitrine mit den Metallobjekten. Dort entdecken Sie auf der rechten Seite die heute vorgestellten vier kleinen Goldfigürchen.
Unsere Geschichte führt uns in die Zeit des Zweiten Weltkriegs. Seit 1932 war Professor Dr. Alexander Scharf Lehrstuhlinhaber für Ägyptologie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München und gleichzeitig auch Leiter der ägyptischen Staatssammlung. Im Jahr 1943 kaufte er im Kunsthandel besagte vier kleine Goldfiguren oder Amulette.
Bemerkenswert ist nicht allein, dass sich Scharf in Kriegszeiten überhaupt mit dem Ankauf altägyptischer Originale befassen kann, sondern auch, dass es sich um Amulette aus massivem Gold und nicht wie sonst geläufig aus Fayence handelt. Die vier Objekte sind zwischen 2,1 und 4,3 Zentimeter groß. Sie zeigen einmal den schakalsköpfigen Gott Anubis, zweimal die löwenköpfige Göttin Sachmet und einmal die Göttin Neftis.
Wir können ja ganz kurz mal darüber sprechen, was es mit diesen Göttern, Göttinnen auf sich hat. Fangen wir vielleicht mit Neftis an. In der Mythologie gilt Neftis als Tochter von Nut und Geb, also der Himmelsgöttin und dem Erdgott. Sie ist Schwester von Osiris, Seth und Isis. Und wie ihre Schwester Isis ist sie oft menschengestaltig dargestellt. Sie trägt dann ihren mit zwei Hieroglyphen geschriebenen Namen als Erkennungszeichen auf ihrem Kopf. Bei Neftis ist es der Nebkorb und ein Gebäudegrundriss, der als Hut zu lesen ist. Ihr Name bedeutet demnach Herrin des Hauses, Herrin des Palastes. Und meist tritt Neftis gemeinsam mit Isis auf. Häufig verkörpert sie dann eben auch einen Schutzaspekt und hat etwas mit dem sicheren Übergang des Verstorbenen in das Jenseits zu tun. Also zusammen mit Isis, dann auch Neith und Selket, taucht sie zum Beispiel in Grabkontexten auf und schützt auch im königlichen Bereich die Kanopenkästen, die Ecken von Särgen, ganz bekannt und sicherlich vielen auch vor dem geistigen Auge ist dieser Kanopenschrein des Tutanchamun, alles mit Blattgold belegt, und an den Seiten des Kanopenschreines stehen die besagten vier Göttinnen mit ihren Armen ausgebreitet, jeweils mit ihrem Erkennungszeichen, ihrem Namen auf dem Kopf.
Im Jenseitsbereich befinden wir uns auch mit dem schakalsköpfigen Gott Anubis. Anubis, der die Seelen der Verstorbenen, so glaubt man, vom Diesseits ins Jenseits begleitet. Man hat Schakale in Ägypten überall gehabt, die sich natürlich auch gerade am Rand der Wüste immer herumgetrieben haben, wo auch die Nekropolen waren. Und so lag es nicht fern, aus dieser Naturbeobachtung auf die Gestalt des Gottes Anubis zu schließen und zu glauben, dass er mit dem Jenseits zusammenhängt. Er taucht auch immer als einer der Wägemeister bei der Wiegung des Herzens auf den Totenbüchern, wo dies immer als eine Szene dargestellt ist.
Dann ist er natürlich im Rahmen dieser ganzen Mumifizierung auch wirklich zuständig bis hin zum sogenannten Mundöffnungsritual. Das scheint ja tatsächlich auch in gewissen Zeiten auch nach vollzogen worden zu sein. Ein befreundetes Museum beinhaltet zum Beispiel auch eine Anubis-Maske, ja, die wahrscheinlich bei den Ritualen vom Priester getragen worden ist. Also wo dann Priester tatsächlich die Rolle des Anubis im Rahmen der Beisetzung, der Mumifizierung, der Mundöffnung tatsächlich übernommen und diese mythologische Zuschreibung eben nachgespielt haben.
Und wenn wir nochmal ein wenig in die Familiengeschichte der Gottheiten einsteigen, dann ist Anubis in der Tat auch der Sohn von Nephthys. Wir haben eben von diesen Göttern gehört, Nephthys, Isis, Seth und Osiris, Geschwister, die allerdings auch paarweise miteinander verheiratet waren. Osiris mit Isis, Nephthys mit Seth. Wenn man den Überlieferungen glauben mag, dann war aber die Ehe von Nephthys und Seth nicht ganz die glücklichste. Und Nephthys hat sich eher ihrem Bruder Osiris zugewandt, hat sich in die Gestalt ihrer Schwester Isis verwandelt. Und aus dieser Verbindung mit ihrem Bruder ist ein Kind entstanden. Das wollte Nephthys allerdings ihrem Ehemann Seth nicht unterschieben, sondern sie hat es nach der Geburt ausgesetzt. Isis hat eben jenen kleinen Anubis gefunden und hat ihn dann als eigenen Sohn quasi aufgezogen.
Dann bleibt bei unseren vier kleinen Goldfiguren noch die Sachmet. Sachmet, ihrem Namen nach die Mächtige, ist eine meist menschengestaltige Göttin mit Löwenkopf.
Mit einem ganz besonderen Löwenkopf. Wenn man da nämlich mal hinschaut, dann hat sie die Gestalt einer Frau, den Körper einer Frau, aber den Kopf eines männlichen Löwen. Dort ist nämlich rund um das Gesicht auch immer die große Löwenmähne zu sehen, weil, naja, eine weibliche Löwin doch eher einer großen Katze gleicht und da vielleicht Verwechslungsgefahr bestünden hätte. Und so mit einer Löwenmähne ist der Löwe halt einfach löwiger.
Sie wird als mächtige Göttin beschrieben, die sehr häufig auch mit Krieg und Zerstörung assoziiert wird. Gleichzeitig ist natürlich nach altägyptischer Vorstellung das, was besonders gefährlich war, auch mächtig genug, Unheil abzuwehren, weswegen Sachmet im positiven Sinne gleichzeitig auch heilkräftig ist. Ich erinnere hier an die unzähligen Sachmet-Statuen, die sowohl stehend wie auch sitzend dargestellt aus dem Tempel Amenophis III. In Theben-West kommen. Oder die zeitgleichen Sachmet-Statuen aus dem Mut-Bezirk in Karnak. Sachmet galt als Tochter des Re, wird beschrieben als Gefährtin des Ptah und Mutter von Nefertem. Und im Mythos vernichtet sie auch die Feinde des Re und hätte dabei beinahe die gesamte Menschheit ausgelöscht als Re, der über die, man würde heute sagen, wahrscheinlich Gottlosigkeit, Undankbarkeit der Menschen erzürnt war, sie ausgeschickt hat, um die Menschen zu strafen. Und Sachmet verfällt dabei aber in einen solchen Blutrausch, dass sie tatsächlich die Menschheit komplett auszulöschen droht. Und Re überlegt sich das dann eben nochmal anders, kann Sachmet aber nicht mehr zurückrufen. Und es muss ein cleverer Plan ersonnen werden, wie man Sachmet besänftigt. Und dann gibt es eben diese sehr schöne Geschichte, dass man Sachmet betrunken macht mit einer List und sie darüber einschläft und darüber dann das Auslöschen der Menschheit vergisst. Das war ganz kurz zusammengefasst und einfach dargestellt die Bedeutung dieser dargestellten Götter. Heute soll es uns aber ja weniger um die Mythologie gehen, sondern mehr um diese etwas kuriose Geschichte, die ganz konkret hinter diesen vier kleinen Goldfiguren steckt.
Und die auch mit dem Zweiten Weltkrieg eng verbunden ist. Wir erinnern uns, Alexander Scharf hat 1943 diese kleinen Figürchen erworben. Die Erwerbung dieser Kostbarkeiten fällt genau in das Jahr, ab dem es verstärkt zu Luftangriffen der Alliierten auf München kommt. Die Räume des Ägyptologischen Institutes, die Scharf selbst noch vor dem Krieg von den bisherigen, damals viel zu kleinen Räumlichkeiten im Hauptgebäude der Ludwig-Maximilians-Universität in das Erdgeschoss der Residenz am Hofgarten umgezogen hatte, werden durch Bomben weitgehend zerstört.
Der Schaden sowohl für die Bestände des Instituts wie auch für die Originale der ägyptischen Staatssammlung waren glücklicherweise gering, da Scharf die Bestände noch rechtzeitig in Sicherheit bringen konnte. So waren sehr große Teile der ägyptischen Sammlung nach Schloss Hohenburg bei Lengries ausgelagert und nur einige Objekte, vor allen Dingen Stelen und Särge, blieben in einem Teil der Residenz zurück. Und auch diese Originale überstanden den Krieg glücklicherweise mit nur geringen Verlusten oder Schäden. Wir haben Schäden und Verluste in den Sammlungsbeständen. Ganz konkret sind zum Beispiel einige Ostraka verloren gegangen bei den Bombenangriffen, indem eine komplette Vitrine zerstört worden ist, in dem diese Ostraka noch lagen. Wir haben ein paar andere Kriegsverluste. Es haben auch Objekte tatsächlich gelitten unter den Auswirkungen des Krieges, vor allen Dingen aber eben auch dadurch, dass sie dann Wind und Wetter ausgesetzt waren, als zum Beispiel die Räume in der Residenz zerstört waren. Aber um das abzukürzen, im Großen und Ganzen können wir froh und glücklich darüber sein, dass wir relativ wenige Kriegsverluste aus dem Zweiten Weltkrieg an unseren Sammlungsbeständen haben.
Wir erinnern nochmal an die Geschichte um die Ochsenmumie, die ja auch da etwas gelitten hat.
Genau. Vor allen Dingen in den Nachkriegsjahren eben. Dann tatsächlich noch. Ja. Für die angekauften Goldfiguren wählte Scharf einen anderen Aufbewahrungsort. Also die hat er nicht einfach verpackt und nach Schloss Hohenburg bei Lenggries ausgelagert, sondern er hat mit einem gewissen Professor Dr. Max Gottfried Dingler, der von 1936 bis 1945 erster Direktor der Wissenschaftlichen Staatssammlungen Bayerns war, mit dem hat er vereinbart, eine Aufbewahrung der Figuren in einem angemieteten Schließfach bei der Bayerischen Vereinsbank in Garmisch-Partenkirchen mit der Safe-Nummer 2110.
Zu diesem Schließfach sind nun sowohl Scharf wie als auch Dingler zugangsberechtigt und erhalten jeweils einen Schlüssel. Die beiden Schlüssel sind allerdings in den Kriegswirren verloren gegangen. Über die nun folgenden Geschehnisse rund um die Goldfigur sind wir durch eine ganze Reihe von Briefen von Scharf, Dingler und der Bayerischen Vereinsbank Garmisch unterrichtet. Diese Briefe werden im Aktenarchiv des Ägyptischen Museums verwahrt. Das heißt also, wir haben ja nicht nur Objekte, sondern auch ganz, ganz viel Korrespondenz aus der Sammlungsgeschichte rund um die Objekte. In einem Schreiben vom 18.01.1945 stellt Dingler nun fest, was die Goldfiguren betrifft, die im Safe der Bayerischen Vereinsbank in Garmisch liegen, wird, da alle Schlüssel verloren gegangen sind, einmal in Gegenwart eines von uns beiden ein Aufbrechen nötig werden. Aber ich glaube, diese Frage können wir getrost zurückstellen. Wäre nur alles so gut und relativ sicher geborgen wie diese Figuren.
8 Monate später, am 20.09.1945, spricht Dingler in einem weiteren Schreiben an Scharf die Unterbringung der Goldfiguren im fraglichen Schließfach erneut an und bestätigt gleichzeitig, dass die Figuren von Scharf während seiner eigenen Leitung der Wissenschaftlichen Staatssammlungen rechtmäßig erworben wurden. Sodann hält er fest,
die beiden Gegenschlüssel für den Safe, die sich in ihrem und meinem Gewahrsam befanden, sind bei den Bombenangriffen auf München am 24. und 25.04.44 und 13.07.44 verloren gegangen.
Aus eben diesem Schreiben lässt sich auch ableiten, dass die rechtliche Situation bezüglich des Schließfaches nicht eindeutig geklärt ist. Dingler hat das Schließfach offensichtlich auf seinen Namen, den Unterlagen der Bank zufolge, also wohl als Privatschließfach angemietet. Die Miete von jährlich 5 Reichsmark wurde aber bis 1944 von der Verwaltung der Wissenschaftlichen Staatssammlungen bezahlt. Daher versicherte Dingler explizit, dass er, zumindest zum Zeitpunkt des Briefes, kein Privateigentum im Schließfach untergebracht habe. Relevant werden diese Fragestellungen vor allem Dingen deswegen, weil, wie aus einem weiteren Schreiben Dinglers vom selben Tag an die Bayerische Vereinsbank in Garmisch hervorgeht, der Safe zu den gesperrten Vermögenswerten gerechnet wird und damit sowohl Dingler wie Scharf keinen eigenmächtigen Zugriff mehr auf den Inhalt haben. In dieser Angelegenheit wird Scharf nur 4 Tage später, am 24.09.1945, in einem Schreiben der Bayerischen Vereinsbank mitgeteilt,
dass Safe Nummer 2110 laufend auf Dr. Max Dingler suspekt ist. Und zwar deshalb, weil erstens der Inhaber des Safes infolge der Enthebung von seinem Amt zu den Personen gehört, deren Vermögen aufgrund des Gesetzes der Militärregierung Nummer 52 gesperrt ist. Und zweitens, der Inhalt des Safes nach Gesetz 52 Artikel 1.1a der Sperre unterliegt. Die Öffnung dieses sogenannten suspekten Safes erfolgt in der Zeit vom 16. Oktober bis 15. November 1945 in Gegenwart eines Beauftragten der Militärregierung. Da die beiden Safe-Schlüssel zur Verlust geraten sind, wird die gewaltsame Öffnung des Safes erforderlich.
Der Sperrung des Vermögens von Dingler war dessen Amtsenthebung sowohl als Honorarprofessor der LMU als auch als erster Direktor der wissenschaftlichen Sammlungen vorausgegangen. Dingler war bereits 1922 erstmals in die NSDAP eingetreten und hatte 1923 am Hitlerputsch teilgenommen. Nach der Machtergreifung 1933 wird er erneut NSDAP-Mitglied. Dingler selbst versucht natürlich im Nachhinein, seine Parteimitgliedschaft herunterzuspielen und schreibt so zum Beispiel in einem Brief von 15.09.1945 an Scharf:
Sie wissen ja, ich war PG, das heißt Parteigenosse der NSDAP, teilweise sogar Hoffnungsgläubiger, und ich möchte das auch hintendrein nicht etwa in Abrede stellen, aber ich war kein Nazi.
Im Entnazifizierungsverfahren wird Dingler nur, muss man sagen, als Mitläufer eingruppiert. Das ist aber etwas, das haben wir auch im Rahmen der Beschäftigung jetzt mit unserer derzeitigen Sonderausstellung, die sich ja mit Adolf Eichmann beschäftigt, auch festgestellt. Diese Einstufungen als Mitläufer sind aus heutiger Sicht natürlich sehr, sehr kritisch zu hinterfragen. Es sind viel zu viele Menschen damals und vor allen Dingen viel zu viele Täter damals nur als Mitläufer eingruppiert worden.
Man wollte sich halt in gewisser Art und Weise auch einfacher machen.
Ne? Ja. Was seine Gesinnung, also Dinglers Gesinnung aus heutiger Sicht angeht, ist es also sicherlich eine Unterbewertung, ihn als Mitläufer zu klassifizieren und möglicherweise auch nur aufgrund unzureichender Unterlagen bzw. lückenhafter Untersuchungen erfolgt. Scharf wiederum, der sich stets von den Nationalsozialisten zu distanzieren suchte, bleibt nach dem Krieg in Amt und Würden und wird von der Militärregierung 1945 sogar zum Mitglied des Gründungs- und Reinigungsausschusses ernannt. Zusammen mit seinen damaligen Studenten oder ehemaligen Studenten Hans Stock und Hans Wolfgang Müller, denen er unter anderem ein positives Gutachten für ihr Entnazifizierungsverfahren schreibt, widmet sich Scharf dem Wiederaufbau des Seminars, das wegen der Kriegszerstörungen aus der Residenz in die heutige Katharina-von-Bora-Straße 10 ausgelagert wurde.
Bezüglich der Goldfiguren reagierte Scharf unmittelbar und wendet sich am 1.10.1945 mit einem Schreiben an die Militärregierung, erklärt den gesamten Vorgang und vor allem, dass es sich bei den Goldfiguren nicht im Privatbesitz Professor Dinglers, sondern um Eigentum der ägyptischen Sammlung handelt und bittet um Aushändigung der Figuren. So einfach sollte es aber nicht werden.
Mit Schreiben vom 15.10.1945 wird Scharf durch die Vereinsbank zwar über den Öffnungstermin am 18.10. um 8.30 Uhr informiert, der Brief erreicht ihn jedoch erst nachmittags des 17.10. und somit zu spät, um bei der Öffnung persönlich zugegen zu sein. Scharf notiert in seinem Antwortschreiben:
Leider bin ich kein Amerikaner, dem jederzeit ein schnelles Auto zur Verfügung steht, sondern ein armer, geplagter Deutscher, der sich mit den jetzigen trostlosen Bahnverhältnissen wohl oder übel abfinden muss.
Scharf bittet außerdem darum, dass ihm in jedem Fall mitgeteilt werden soll, was mit den Figuren aus dem Safe geschieht und wohin sie verbracht werden.
Das Schließfach wird nun am 18.10.1945, wie angekündigt, in Anwesenheit von Captain Mr. C. W. Snedeker, der den gesamten Inhalt des Schließfaches an sich nimmt, amtlich geöffnet. Von Frau Dr. von Barlöwen, die im Museumsdepartement der Amerikaner arbeitet, erfährt Scharf, dass die Figuren von Garmisch nach München verbracht und zunächst für die ägyptische Sammlung bei den Amerikanern sichergestellt wurden. ihr zu sein, so die Informationen von Barlöwen, die Figuren an einen gewissen Captain Ray vom Collecting Point übergeben worden und würden sich daher in der ehemaligen Arzesstraße 10, später Meiserstraße 10, seit 2008 Katharina von Bora Straße 10 befinden.
Hier hatten die Nationalsozialisten ein Palais des aus einer jüdischen Bergbau- und Unternehmerfamilie stammenden Mathematikers Alfred Pringsheim zwangsenteignet und abgerissen, um der NSDAP einen repräsentativen Verwaltungsbau zu errichten. Ab 1945 dient dieses Gebäude zusammen mit dem benachbarten sogenannten Führerbau als zentrale Sammelstelle, also eben den von dir gerade erwähnten Central Collecting Point der US-Militärregierung für die von den Nationalsozialisten in ganz Europa geraubte Beutekunst, mit dem Ziel, die durch den staatlichen organisierten Kunstraub der NS-Zeit beschlagnahmten Kunstschätze und Kulturgüter sicherzustellen und an die ursprünglichen Besitzer zurückzuführen.
Eben diese Zweckbestimmung führte nun auch dazu, dass sich heute in diesem Gebäude das Haus der Kulturinstitute mit dem Zentralinstitut für Kunstgeschichte und andere bedeutende Kulturinstitutionen befinden, wozu bis zum Umzug in den Neubau im Jahr 2011 auch die Verwaltung des Ägyptischen Museums gehörte. Wir hatten damals unsere Arbeitsräume oben im Obergeschoss neben dem ägyptologischen Seminar.
Bezüglich der Figuren folgen nun zunächst mehrere Schreiben zwischen Scharf, Dingler und der Vereinsbankfiliale, hauptsächlich diverse Kosten betreffend, die durch die gewaltsame Öffnung des Schrankfaches, seine Wiederinstandsetzung sowie aufgrund von Mietrückständen für das Fach und die damit verbundene Korrespondenz entstanden sind. In diesem Zusammenhang beschwert sich Dingler auch über die Vorgehensweise der Bank. Es gibt ein Schreiben vom 23.12.1945, worauf Scharf nur erwidern kann:
Die Garmischer Kasse der Vereinsbank hat offenbar ein rechtes Durcheinander in ihrem Betrieb.
Die Angelegenheit zieht sich offensichtlich in die Länge. 1,5 Jahre später, im Juni 1947, unternimmt Scharf einen erneuten Versuch, wieder in den Besitz dieser Goldfiguren zu gelangen. Er richtet ein Schreiben an das Bayerische Staatsministerium für Unterricht und Kultus und bittet darin um Feststellung, ob sich die Figuren tatsächlich im Collecting Point befinden. Er habe nämlich zwar die Information, dass sie dort lagern sollten.
Eine weitere Mitteilung, ob die Übergabe der Goldfiguren von Captain Snedeker an Captain Ray wirklich erfolgt ist, habe ich allerdings nie erhalten.
So schreibt er am 17.06.1947. Scharf hofft natürlich nach wie vor, die Figuren, von deren Erwerb er nach eigenen Angaben aufgrund der Kriegszerstörungen keinerlei Akten mehr besitzt, ja von denen er sogar nicht einmal mehr genau sagen könne, wie viele es denn waren, an die ägyptische Staatssammlung zurückgegeben werden. Du hast eine Quelle, wo er tatsächlich zu erkennen gibt, dass er gar nicht mehr weiß, wie viele das eigentlich mal waren?
Kann ich nur aus dem Gedächtnis sagen, dass es sich um 4 oder 5 massive Goldfigürchen altägyptischer Götter handelt.
Endlich dann, mit Schreiben vom 25.06.1947, bestätigt ein gewisser Dr. K. M. Birkmeier, Advisor des Office of Military Government for Bavaria, APO 407 Monuments, Fine Arts and Archive Sections, das ist mal ein Titel, oder? Mhm. Dass sich die Goldfiguren im Central Collecting Point München befinden und schließt den Briefverkehr in dieser Sache ab mit der Aufforderung:
Falls die Figuren von der ägyptischen Staatssammlung benötigt werden sollten, bitte ich Sie, sich diesbezüglich an mich wenden zu wollen.
Die Goldfiguren, die sich dank des langen Atems von Scharf heute wieder im Ägyptischen Museum befinden, sind seit Mitte 2017 in dem neu eröffneten Raum Kunsthandwerk ausgestellt. Dort haben wir ja die Objekte nach Materialien sortiert und es gibt eben eine eigene Vitrine, die sich mit den Metallobjekten beschäftigt.
Vielleicht sollten wir noch mal klären, warum dieser Raum erst Mitte 2017 eröffnet worden ist. Das Museum haben wir ja schon darauf hingewiesen, hat dieses Jahr 10-jähriges Jubiläum. Wir haben also im Juni 2013 das Haus eröffnet an seinem neuen Standort. Wieso hat es 4 Jahre gedauert, bis dieser Raum eingerichtet worden ist?
Wir hatten damals entschieden, das war eine Entscheidung von Frau Dr. Schoske, meiner Vorgängerin, die auch sehr richtig gewesen ist, das Haus mit einer gewissen Ausstattung auszustatten, auch mit einer gewissen Medienausstattung zu versehen und die Ausstellung durch moderne Medien zu erklären und zu erweitern.
Wodurch wir ja damals auch schon Vorreiter waren und was sich ja auch in der Vermittlung sehr gut bewährt hat.
Was sich sehr gut bewährt hat und es gab, um das ganz offen zu sagen, schlicht ein Geldproblem. Man konnte also die gesamte Dauerausstellung nicht in einem Zuge so ausstatten, wie wir uns das damals vorgestellt hatten. Und Frau Schoske hat damals eben die sehr richtige Entscheidung getroffen, 2 Räume tatsächlich nur provisorisch einzurichten, um das Museum natürlich vollständig zu eröffnen. Dann aber im Laufe der nächsten Jahre und in Abhängigkeit der zugewiesenen Haushaltsmitteln diese beiden Räume eben so auszustatten, wie wir uns das von Anfang an vorgestellt hatten. Und das waren eben 2 Räume, von denen eine der Raum 5 Jahrtausende ist, mit dieser tollen 17 Meter langen Vitrine und eben auch einer sehr umfangreichen Medieninstallation, die über 800 Objekte in dieser Vitrine erklärt. Und zum zweiten der Raum Kunsthandwerk, um den wir uns gerade unterhalten, der eben auch eine recht aufwendige Medieninstallation beinhaltet. Und auch dieser Raum wurde dann eben erst mit etwas Verzug im Jahr 2017 so eingerichtet, wie wir ihn heute tatsächlich im Museum sehen.
Der enthält auch nochmal ungefähr 800 Objekte. Das heißt also, in diesen beiden Räumen, den 5 Jahrtausenden und dem Kunsthandwerk, sind fast die so viele Objekte wie im restlichen Haus zusammen. Und diese Verzögerung erwies sich auch gar nicht als schlecht, denn wir hatten einfach viel, viel mehr Ruhe, als im Trubel des Umzugs und der Neueröffnung diese beiden Räume wirklich zu planen, sondern diese etwas spätere Planung war gut, dass wir da in Ruhe dran gehen konnten und so uns, glaube ich, auch für beide Räume ein sehr schönes Konzept entwickelt haben. Auch mit der entsprechenden Medientechnik dazu.
Richtig, wir sprechen ja gerne, gerade was den Raum 5 Jahrtausende auch angeht, vom Museum im Museum. Also das ist schon einfach auch ein beeindruckender Anblick, finde ich, diese 17 Meter Vitrine und auch die Materialauswahl, die wir im Raum Kunsthandwerk zeigen. Das ist wirklich ein kleines Museum im Museum und wirklich alleine schon ein Besuch wert.
Der Raum Kunsthandwerk funktioniert ja auf zweierlei Weise. Wenn man sich von außen auch diesem Raum im Raum nähert, dann sieht man nur einige kleine Vitrinen, kleine Gucklöcher, in denen besonders aufwendig gefertigte und sehr schöne Objekte aus verschiedenen Materialien stehen. Und wenn man dann in diesen Raum, in die Vitrinen noch einmal hineintritt, dann hat man die Vielfalt und die Masse der unterschiedlich verwendeten Materialien. Wir haben Vitrinen, die sich mit Stein beschäftigen, mit Fayence, mit Keramik, mit Metall, über die wir eben gesprochen haben, und dann noch mit organischen Materialien, also Holz, Stoffe, Papyrus und so weiter. Und wir haben damit einen Überblick über die Handwerkskunst im alten Ägypten. Und genau das Gleiche wird dann auch nochmal in dem großen Medientisch aufgegriffen.
Sollte man sich unter diesem Gesichtspunkt sehr dringend vielleicht in den Weihnachtsferien, die jetzt anstehen, vor Ort anschauen.
Ja, es ist damit auch unsere letzte Folge im Jahr 2023. Weihnachten haben Sie jetzt schon gut hinter sich gebracht. Wir wünschen einen guten Start ins Jahr 2024. Wenn Ihnen zwischen Weihnachten und Neujahr langweilig werden sollte, Sie wissen, oder auch im neuen Jahr, können Sie jederzeit zu uns kommen und mit dem neu erfahrenen Wissen jetzt sich noch einmal diese klitzekleinen Objekte anschauen. Und wenn Sie ganz, ganz genau hinschauen, dann können Sie sehen, dass die 3 kleineren Objekte unten an ihrer Basis auch noch eine Mini-Inschrift tragen. Das ist so große Handwerkskunst, da bleibt man auch heute immer noch staunend vorstehen.
Wir verabschieden uns, wünschen ein gutes Rüberkommen ins neue Jahr und hoffen sehr, dass Sie uns auch in 2024 gewogen bleiben.
Wir haben noch eine ganze Reihe von weiteren Folgen in Planung. Sie können sich also auch 2024 auf interessante Objektgeschichten freuen. In diesem Sinne bleiben Sie uns gewogen und auf die Ohren.